SWR 2 Tandem.
Am Wochenende ist es mal wieder soweit. In der Nacht zum Sonntag werden zwischen 2 und 3 die Uhren um eine Stunde vorgestellt. 1980 wurde die Sommerzeit eingeführt und gesetzlich verankert. Sie sollte die Zeitrechnungen der EU-Staaten vereinheitlichen und beim Energiesparen helfen. Aber jedes Jahr reagieren die Menschen sehr unterschiedlich darauf. Manche stecken die Umstellung achselzuckend weg, andere haben nächtelang Schlafprobleme. Renate Eichmeier ist der Sache nachgegangen. Für ihre Sendung »Der Biorhythmus und das Licht – Wie Menschen den Wechsel auf die Sommerzeit erleben« hat sie einen der wichtigsten Chronobiologen Deutschlands gesprochen.
Also Chronobiologie heißt ja Zeitbiologie. Sie beschäftigt sich aber eigentlich gar nicht mit der Zeit, sondern nur mit Zeiträumen. Und es ist so, dass wir auf der Erde 4 Zeiträume haben, die wichtig sind für Organismen. Das sind die Gezeiten, der Tag, der Mondmonat und das Jahr. Und damit beschäftigen sich Chronobiologen. Die untersuchen, wie sich Organismen in diese Zeiträume, die ja voraussagbar sind, einordnen. Wie sie diese Zeiträume ausnutzen und wie sie ihre gesamte Physiologie auf diese Zeiträume abstimmen.
Till Rönneberg ist Professor am Institut für Medizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sommer und Winter, Ebbe und Flut, zunehmender und abnehmender Mond, Sonnenauf- und Untergang, Tag und Nacht. Das Leben auf der Erde besteht aus Rhythmen. Pflanzen, Tiere und Menschen richten sich nach diesen Rhythmen aus. Dazu gehört der 24-Stunden-Rhythmus, der Schlaf-Wach-Rhythmus.
Und für uns ist der wichtigste Zeitraum der Tageszeitraum. Wir Chronobiologen beschäftigen uns daher hauptsächlich mit der inneren Tagesruhe.
Am letzten Sonntag im März werden die Uhren nachts um 2 Uhr auf 3 vorgestellt. Funkuhren stellen sich automatisch um. Verantwortlich dafür ist der Zeitzeichensender DCF 77 in Mainhausen bei Frankfurt, dessen Signal in einem Umkreis von 2000 Kilometern empfangen wird. Wenn wir morgens um 7 Uhr aufstehen, dann haben wir die Lichtverhältnisse von 6 Uhr. Und wenn wir nachts um 23:30 ins Bett gehen, dann ist es von der Helligkeit her erst 22:30. Chronobiologen untersuchen die rhythmischen Abläufe in Organismen und legen dabei ihr besonderes Augenmerk auf den Tagesrhythmus.
Sommer 1729, Frankreich. Der Geophysiker Jean-Jacques Tortue de Mérin machte eine folgenreiche Beobachtung. Meist arbeitete er am Schreibtisch, das Fenster mit seiner Lieblingspflanze, einer Mimose, im Blickfeld. Eines Abends fiel ihm auf, dass die Mimose ihre gefiederten Blätter eingeklappt hatte, obwohl es draußen erst dämmerte und noch nicht dunkel war. Er wunderte sich über die Regelmäßigkeit, mit der die Mimose ihre Blätter abends ein- und morgens wieder aufklappte. Hatte das mit Licht und Dunkelheit zu tun? Wie das Einschlafen und Aufwachen bei den Menschen? Ihm kam die Idee, die Mimose an einen dunklen Ort zu stellen. Würde sie ohne Licht ihre Blätter aufklappen? Ja, sie tat es. Sie öffnete ihre Blätter auch in vollständiger Dunkelheit, mit einer verblüffenden Regelmäßigkeit. Er führte eine Reihe ähnlicher Experimente durch und kam zu dem Schluss, den Rhythmus gibt die Pflanze selbst vor. Sie muss eine Art innere Uhr besitzen, die ihr unabhängig von Lichteinstrahlung sagt, wann Tag und wann Nacht ist.
Diese und andere Geschichten erzählt Till Rönneberg in seinem Buch »Wie wir ticken – Die Bedeutung der Chronobiologie für unser Leben«. De Mérins Bericht über sein Experiment wurde von der Französischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht und gilt heute als Beginn der Chronobiologie, als Entdeckung der inneren Uhr, des inneren Zeitzentrums, des Biorhythmus.
Ja, man kann viele Namen dafür verwenden, man muss nur vorsichtig sein, weil Biorhythmus auch mal von Esoterikern für sich beansprucht wurde. Was wir hier bereden, ist eine echte biologische Funktion. Da sind Gene dran beteiligt, da sind Zentren im Gehirn dran beteiligt. Da kann man Versuche machen, indem man zeigen kann, wenn ich das Gen ausschalte oder wenn irgendwas an so einem Zentrum im Gehirn kaputt ist, dann funktioniert die innere Uhr auch nicht mehr. Das ist etwas, was hart biologisch ist wie Herzschlag oder Kreislauf.
Ihre Erkenntnisse gewinnen die Chronobiologen durch Laboruntersuchungen und auch durch Aktimetrie, eine Methode, den Schlaf-Wach-Rhythmus von Menschen aufzuzeichnen.
Also ich habe jahrzehntelang echte nasse Forschung im Labor gemacht. Das heißt, ich habe Zellen untersucht, wie sie ticken, habe untersucht, wie sie auf Licht reagieren und so weiter und so fort. Und irgendwann mal habe ich das Gefühl gehabt, ich weiß jetzt persönlich, weiß ich jetzt schon sehr viel über die Innenruhe in den einzelnen Zellen und Geweben. Mich hat jetzt interessiert, wie die Innenruhe beim Menschen im Alltag tickt. Und da habe ich gänzlich umrüsten müssen, mein Werkzeug, das ich zu meiner Forschung brauche. Und dann habe ich angefangen, mit Fragebögen zu arbeiten, aber auch mit so etwas, was wir Aktimetrie nennen. Das heißt, die Menschen tragen eine kleine Armbanduhr, die misst und speichert die Körperaktivität, also das Laufen und sich bewegen. Und mit den Fragebögen und mit der Aktimetrie können wir jetzt genau die innere Uhr des Menschen im Alltag untersuchen. Mittlerweile haben wir zum Beispiel über 250.000 Menschen in unserer Datenbank, von denen wir wissen, wie sie schlafen.
Tagesrhythmen entstehen durch molekulare Prozesse, die in den Zellen ablaufen. Ob wir wach sind oder schlafen, unsere innere Uhr steuert das rhythmische Zusammenspiel unserer Körperfunktionen. Abends schüttet die Zirbeldrüse in unserem Zentralgehirn das Hormon Melatonin aus. Seine Konzentration in unserem Blut steigt. Unsere Körperfunktionen verlangsamen sich, der Aktivitätspegel wird heruntergeschraubt und wir werden müde.
Die Innenruhe ist ein Programm, das letztendlich 24 Stunden aufspannt. Das macht sie, indem sie biochemisch einen 24-Stunden-Rhythmus in jeder Zelle produziert.
Nach dem Einschlafen schlägt das Herz ruhiger, der Blutdruck und die Körpertemperatur sinken, unsere Atmung wird flacher, der Stoffwechsel verlangsamt sich. Das hormonähnliche Enzym Renin, wichtig für die Nierenfunktion, wird in den ersten Schlafstunden ausgeschüttet, ebenso die Wachstumshormone. Die Konzentration des Stresshormons Cortisol in unserem Blut geht dagegen während des Schlafs stark zurück und nimmt erst in den Morgenstunden wieder zu, wenn sich unser Körper für das Aufwachen vorbereitet. Dann erhöht sich unsere Körpertemperatur, das Herz schlägt wieder schneller, der Blutdruck steigt, der Stoffwechsel wird hochgefahren, der Magen fängt an, Säure zu produzieren und auch die anderen Organe werden aktiviert.
Dieser 24-Stunden-Rhythmus, der kann nun von den anderen Funktionen innerhalb der Zelle, aber auch innerhalb der Organe und innerhalb des Gesamtorganismus ausgelesen werden. Das heißt, er ist einfach nur wichtig, damit die Physiologie und der gesamte Stoffwechsel immer weiß, wie viel Uhr es ist, guckt er nicht auf irgendwelche Armbanduhren oder auf irgendwelche Licht- und Dunkelheiten ständig, sondern er fragt seine innere Uhr. Und diese innere Uhr ist ein 24-Stunden-Rhythmus, der von vielen Genen und vielen Proteinen gebaut wird und den man immer ausfragen kann. Die innere Uhr beeinflusst eigentlich alles. Also wir haben teilweise Schwierigkeiten, wenn wir biochemische Versuche machen, irgendetwas zu finden, was nicht tagesrhythmisch ist. Der gesamte Stoffwechsel einer Zelle ist tagesrhythmisch organisiert.
Mitte der 1960er Jahre, südlich von München. Der damalige Leiter des Max-Planck-Instituts, Jürgen Aschoff, ließ in der Nähe von Andex einen Bunker bauen. 1966 gingen die ersten Versuchsteilnehmer in Klausur hinter den dicken Mauern aus Stahlbeton und verbrachten einige Wochen vollkommen isoliert. Ohne Tageslicht, ohne Uhr, ohne Möglichkeit, die Tages- oder Nachtzeit festzustellen. Vieles wurde dabei gemessen. Kontakt mit dem Boden, Körpertemperatur, Ein- und Ausschalten des elektrischen Lichts. Und die Probanden mussten einen Klingelknopf drücken, wenn sie dachten, eine Stunde sei um. Ihr Leben im Bunker richtete sich ausschließlich nach ihrem Zeitgefühl. Sie gingen schlafen, wenn sie müde waren, und wenn sie wach wurden, standen sie auf. In der Abgeschlossenheit des Bunkers lebten sie ganz nach ihrem eigenen Tagesrhythmus. Und der war in der Regel etwas länger als 24 Stunden.
Das Bunker-Experiment lieferte die erwarteten Ergebnisse. Wie bereits von Pflanzen und Tieren bekannt, war nun auch bei Menschen eine innere Uhr nachgewiesen, die das komplexe Zusammenspiel der Körperfunktionen tagesrhythmisch regelt. Und gleichzeitig war zu sehen, Es gibt bei den Menschen verschiedene Chronotypen. Das frühe Aufstehen der Lerchen und das späte Aufwachen der Eulen hat biologische Ursachen. Die innere Uhr geht genetisch bedingt bei jedem Menschen anders.
Und das betrifft, wie ich meine innere Uhr in den Tag-Nacht-Rhythmus einbette, früh oder spät. Und da gibt es horrende Unterschiede zwischen den Menschen. Also es gibt Leute, da ist die innere Uhr sehr früh eingebettet. Das heißt, die innere Mitternacht ist auch um die äußere Mitternacht. Das heißt aber auch, wenn ich 8 Stunden Schlaf brauche, dass ich schon um 8 Uhr einschlafen sollte und um 4 Uhr wieder wach bin. Das sind die extrem frühen Menschen, bei denen die innere Uhr so eingestellt ist, dass die innere Mitternacht oder die innere Mitte des Schlafes zu Mitternacht stattfindet. Bei den meisten von uns findet die Mitte der inneren Nacht um 4 Uhr morgens ungefähr statt. Das heißt, wir schlafen ungefähr um Mitternacht ein und wachen ungefähr um 8 Uhr auf. Das tun wir aber nur, wenn wir das dürfen. Ja, an Arbeitstagen dürfen wir das nicht. Das heißt, wir müssten versuchen, früher einzuschlafen. Das gelingt uns nicht so recht. Und deshalb brauchen wir einen Wecker, um so rechtzeitig aufzustehen. Es gibt darüber hinaus natürlich auch noch viel spätere Menschen. Das heißt, von den sehr extremen Lerchen, die um 8 Uhr eigentlich schon schlafen sollten und um 4 Uhr von alleine wieder aufwachen, bis hin zu den extremen Eulen, die vielleicht erst um 4 Uhr einschlafen können und dann so um Mittag wieder aufwachen würden, gibt es eben fast 12 Stunden Unterschied zwischen diesen beiden Extremen und die meisten Menschen sind irgendwo dazwischen.
Frühaufsteher oder Spätaufsteher, Lerche oder Eule, egal welcher Chronotyp der Einzelne ist, Licht hat für jeden Menschen, für jedes Lebewesen eine grundlegende Bedeutung. Nicht nur die Photosynthese bei den Pflanzen beruht auf der Wirkung von Licht. Auch viele Prozesse im Körper von Menschen und Tieren sind ohne Licht nicht möglich. Die Augen der Säugetiere dienen nicht nur dem Sehen. Neben den Zapfen für das Farbensehen und den Stäbchen für das Sehen bei Dämmerlicht wurden Anfang der 2000er Jahre weitere Photorezeptoren in der Netzhaut entdeckt.
Es gibt Rezeptoren im Auge, die das Licht messen und die dann diese Informationen an einen kleinen Gehirnkern, der sitzt über den Sehnervenkreuzungen, weiterleitet.
Dieser Gehirnkern wird wissenschaftlich SCN genannt, Nucleus suprachiasmaticus, also Kern über der Chiasma, über der Kreuzung der Sehnerven. Der SCN besteht nach bisherigen Erkenntnissen aus nicht mehr als 20.000 Zellen. Und ist ein kleines Stück Gewebe mit großem Einfluss.
Dieser Gehirnkern ist ein innerer Uhrendirigent, der alle anderen inneren Uhren in all den Zellen unseres Körpers dirigiert und ihnen sagt, jetzt ist Tag oder es ist Nacht. Denn man muss eins bedenken, dass die innere Uhr in jeder Zelle unseres Körpers tickt.
Nimmt unser Auge Licht wahr, geben die neu entdeckten Photorezeptoren diese Info an den SCN weiter. Der wiederum informiert den Rest des Körpers. Biochemische Vorgänge im Körper werden angestoßen. Der Spiegel des Stresshormons Cortisol steigt, die Melatoninproduktion wird unterdrückt. Die Stoffwechselvorgänge werden angekurbelt. Der Körper richtet sich auf Aktivität ein. So synchronisiert Licht über den SCN die innere Uhr des Menschen mit der Außenwelt und kann als Zeitgeber den inneren Tag verlängern oder verkürzen. In den langen, hellen Tagen im Sommer sind wir so fit und aktiv, während die langen Dunkelphasen im Winter unsere Müdigkeit und unser Schlafbedürfnis fördern.
Im 19. Jahrhundert bestimmte die Sonnenzeit das Leben der Menschen. 12 Uhr Mittag war, wenn die Sonne am höchsten stand. Jede Stadt hatte so ihre eigene Ortszeit. Diese änderte sich um 4 Minuten pro Längengrad von Ost nach West. München ist 5 Grad östlich von Düsseldorf. Deshalb war dort 12 Uhr Mittag 20 Minuten früher als in Düsseldorf. Mit der Erfindung der Eisenbahn und der Telegrafie wurde es notwendig, ein einheitliches Zeitsystem zu schaffen. 1884 einigte man sich auf die Aufteilung der Welt in verschiedene Zeitzonen. Seither gibt es die allgemeingültige Weltzeit. Und versuche, das festgetaktete Zeitsystem den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Bereits 1916 wurde zum ersten Mal die Sommerzeit eingeführt. Das Deutsche Reich versprach sich damit während des Ersten Weltkriegs die Einsparung von Energie. 1918 schaffte man die Sommerzeit wieder ab. 1940 führte man sie wieder ein, dann wurde sie wieder abgeschafft. Es war ein Hin und Her. 1980 schließlich wurde die Sommerzeit in Deutschland wieder eingeführt und gesetzlich verankert und 2002 in einer EU-Richtlinie für alle Mitgliedstaaten als dauerhaft und verbindlich festgelegt.
Also ich halte die Umstellung eigentlich für nicht notwendig. Ich selber merke die nicht und finde, dass das so ein Hype ist, den es eigentlich nicht braucht. Ich weiß, dass ich dann früher oder eben entsprechend später aufstehen muss, weil ich ja berufstätig bin, aber das macht mir nichts aus. Das macht mir vielleicht einmal in der einen Nacht, wo die Umstellung ist, merke ich das, dass ich den Wecker verstellen muss und dass es dann dunkel ist oder eben schon hell. Aber an sich bin ich da ganz schnell dran gewöhnt und es geht genauso weiter wie gehabt.
Inge P. arbeitet im Büro mit relativ festen Arbeitszeiten. Elisabeth L. ist freiberuflich tätig.
Also ich muss sagen, ich merke das vor allem, wenn ich früher aufstehen muss. Je früher ich aufstehen muss, desto schwieriger ist es für mich, weil die eine Stunde wirklich was ausmacht. Denn mein Rhythmus ist so, dass ich in der Regel später aufstehe. Und wenn ich früher aufstehen muss, dann fehlt mir diese eine Stunde. Ansonsten merke ich keinen großen Unterschied jetzt mit der Zeitumstellung. Ich merke es hauptsächlich nur morgens.
Das ist natürlich angenehm, dass es im Sommer dann länger heller ist, ja. Das ist angenehm, aber das ist ja auch so eine Selbstmanipulation dann, ja. Weil der Tag ist ja derselbe. Das, was hinterlegt ist, sozusagen die reale Zeit oder die reale Tageszeit, bleibt ja immer dieselbe. Man hat ja nur die Uhr verstellt und dadurch entwickelt man vielleicht ein anderes Gefühl.
Ja, ich muss halt aufpassen, wann das passiert. Ansonsten ist es auch nicht anders, als wenn ich mal einen Abend früher oder später ins Bett gegangen bin. Man kann sich leicht anpassen, die Uhr nachgestellt und dann passt es schon. Macht mir auch nichts aus. Ich reise viel und dann habe ich Zeitumstellungen 5, 6, 7 Stunden. Die Stunde ist da vergleichsweise vernachlässigbar.
Stefan B. ist Product Manager und weltweit unterwegs.
Das ist ganz witzig, so ein bisschen Rhythmussprung zweimal im Jahr. Ich finde das gar nicht so schlecht. Mal einfach eine Stunde die Zeit verstellen, aufpassen, dass man nicht immer automatisch nach der Zeit läuft. Ja, ich finde es eher witzig, als dass mich stört. Ich finde es ganz praktisch, wenn ich den Tag besser ausnutzen kann, wenn es länger hell ist abends.
Und Professor Till Rönneberg aus der Sicht des Chronobiologen.
Die Zeitumstellung sehe ich als eines der größten Experimente, die man in der Bevölkerung offiziell für die Chronobiologie gestaltet. Denn es ist so, dass die inneren Uhren sich natürlich nicht umstellen oder kaum umstellen. Denn die inneren Uhren richten sich nach Licht und Dunkelheit und nur weil ich irgendwann mal die Uhren umstelle, es wird die Zeit nicht umgestellt, sondern nur die Uhren. Es gibt keine Zeitumstellung, nur die Uhren werden umgestellt. Was wir de facto machen, ist, dass wir den großen Unterschied zwischen der Innenzeit und der Außenzeit durch die Sommerzeit erhöhen. Denn es passiert nichts anderes, als dass wir einen Beschluss haben, dass wir an einem bestimmten Montag oder ab einem bestimmten Montag alle eine Stunde früher zur Arbeit gehen. Das ist die einzige Sache, die passiert. Sonst passiert nichts. Außer, dass man uns die Uhren umstellt, damit wir nicht merken, dass wir eine Stunde früher zur Arbeit gehen müssen.
Seit ihrer Einführung 1980 ist die Sommerzeit umstritten. Das Umweltbundesamt, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, in- und ausländische Studien zeigen, dass durch die Umstellung auf die Sommerzeit keine Energie gespart wird. Was abends durch ein besseres Nutzen der Tageshelligkeit gespart wird, wird an den kühlen Morgen mehr an Heizung verbraucht. Das hat 2005 auch die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP im Bundestag geantwortet. Allerdings, so die Bundesregierung, wolle man mit Blick auf die EU die gemeinsame Sommerzeit der Mitgliedstaaten beibehalten. Eine Stunde wird die Uhr bei der Umstellung auf die Sommerzeit vorgestellt. Während die einen die langen, hellen Abende für Freizeitaktivitäten schätzen, klagen die anderen über Mini-Jetlags, über Schwierigkeiten, sich dem neuen Tagesrhythmus anzupassen.
Eine der großen deutschen Krankenkassen, die DAK, konstatierte 2016 in einer Pressemitteilung, dass immer mehr Menschen in Deutschland unter der Umstellung der Uhr leiden. Eine repräsentative Befragung habe ergeben, dass 29% der DAK-Versicherten schon einmal Probleme, einzelne sogar massive Gesundheitsbeschwerden gehabt hätten. Nach einer Statistik der DAK häuften sich in den 3 Tagen nach der Umstellung der Uhren auf die Sommerzeit die Zahl der Herzinfarkte. Diese seien in den vergangenen 10 Jahren in dieser Zeit je um 20% höher gewesen als an anderen Tagen.
Ein direkter kausaler Bezug zwischen der Umstellung auf Sommerzeit und den dargestellten Auswirkungen konnte bisher zwar nicht hergestellt werden, aber die Kritiker haben Rückenwind von Chronobiologen wie Till Rönneberg bekommen.
Wir kennen aus der Schichtarbeitsforschung zum Beispiel, dass sich bestimmte Krebsarten auch in ihrer Häufigkeit durch Schichtarbeit erhöhen. Es betrifft alles. Letztendlich ist es der gesamte Metabolismus.
Der gesamte Stoffwechsel bzw. Metabolismus kommt aus dem Rhythmus. Eine Stunde ist im tagesrhythmischen Ablauf der biochemischen Vorgänge im Körper relativ viel. Die innere Uhr kommt aus dem Takt. Die Umstellung auf die Sommerzeit ist lediglich eine Umstellung der Uhr. Die Sonnenzeit bleibt gleich. Das Licht als Impulsgeber und Synchronisator für die innere Uhr bleibt gleich. Nachts um 24 Uhr ist es noch so hell wie um 23 Uhr. Das Einschlafen fällt schwerer und infolgedessen auch das Aufwachen. Schlafstörungen oder zumindest Schlafmangel sind die Folge.
Es sind natürlich durch Schlafmangel auch alle kognitiven Prozesse, also meine ganzen Fähigkeiten, mich zu konzentrieren, zu rechnen oder soziale Kompetenzen zu haben, schnell zu reagieren und so weiter, all das hängt davon ab. Und wenn ich gegen meine innere Uhr leben muss, dann sage ich immer, ich werde dicker, dümmer und unfreundlicher, weil wirklich alles darauf hinaus zielt, dass ein gesunder Schlaf zu einer bestimmten richtigen Tageszeit führt dazu, dass mein Metabolismus zum Beispiel gegessenes ganz anders verarbeitet, als wenn ich zu falschen Zeiten esse. Und wir können zeigen, dass Diabetes zum Beispiel auch eine Stoffwechselkrankheit entsteht, indem man gegen die innere Uhr lebt.
Für Menschen, die frühe Chronotypen sind, für die Lerchen, die früh ins Bett gehen und früh aufstehen, ist die Umstellung auf die Sommerzeit kein Problem. Für die späten Chronotypen aber, und das ist die Mehrheit der Bevölkerung, sei es, so Rönneberg, schwierig, an den langen, hellen Abenden rechtzeitig einzuschlafen, um dann eben auch früher aufstehen zu können.
Und das führt dazu, dass man Krankheiten entwickelt, weil man zu falschen Zeiten Dinge tut, aber auch weil man zu wenig Schlaf bekommt. Und jetzt hat gerade wieder zum Beispiel eine neue Studie herausgefunden, dass die direkten und indirekten Folgen des schlechten Schlafs oder des Schlafmangels oder der Schlafprobleme bis zu 3% des Bruttosozialproduktes ausmachen. Und das ist natürlich ein horrender Billionen- oder Milliarden- bis mehrere Milliardenbetrag, der uns verloren geht, weil wir alle nicht mehr richtig schlafen können. Also Sie sehen, wo immer man hinguckt, man sollte lieber nach der inneren Uhr leben und nicht gegen sie, denn sonst wird man kränker.
Der Biorhythmus und das Licht. Eine Sendung von Renate Eichmeier.